ARD. WDR 5. Das Wirtschaftsmagazin.
Mit Oliver Thoma einen schönen guten Tag. Was gehört auf einen schönen Balkon? Natürlich ein Tisch und Stühle, vielleicht ein Sonnenschirm, auf jeden Fall aber schöne Blumen und Pflanzen und neuerdings dann auch noch eine Solaranlage, so wie bei Heiko aus Extertal-Lippe.
Also ich habe mittlerweile 3 von den Dingern aufgebaut, alle relativ problemlos. Ein klein bisschen handwerkliches Geschick sollte man schon haben, aber ansonsten ist das keine größere Sache.
Die Balkonkraftwerke werden jedenfalls immer beliebter und das ist jetzt unser erstes großes Thema. Mehr als 400.000 der sogenannten steckerfertigen Solaranlagen sind inzwischen in Deutschland in Betrieb. Das sagt die Bundesnetzagentur. Allein im ersten Quartal 2024 kamen demnach mehr als 50.000 registrierte Anlagen hinzu. Solarzellen an den Balkonen, für viele ist das eine relativ einfache oder bezahlbare Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen oder einfach Stromkosten zu sparen. Frank Wörner aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Diese 400.000 sind ja nur die registrierten Balkonkraftwerke. Tatsächlich sind es wahrscheinlich deutlich mehr?
Vermutlich schon, ja. Denn man muss sowas registrieren, das hast du schon gesagt. Offiziell muss man das machen bei der Bundesnetzagentur. Aber wenn man das nicht gemacht hat oder das nicht sofort gemacht hat, dann haben die natürlich die Daten noch nicht da. Also ich könnte zum Beispiel theoretisch jetzt heute Nachmittag in den Laden gehen, kauf mir so ein Ding, guck mir die Anleitung an, schraub das an meinem Balkon oder ans ein Familienhaus im Garten, es geht ja nicht nur für einen Balkon oder so, schraub das da an, steck es in die Steckdose. Und damit ist diese Anlage erstmal fertig, ist aber noch nicht registriert. Deswegen kann das sein, dass das nachläuft. Das war auch relativ kompliziert immer. Das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Bis Ende März musste man da so um die 20 Fragen beantworten, was da alles, also diverse technische Details, da wollten sich viele wahrscheinlich gar nicht reinlesen. Seit 1. April ist es etwas vereinfacht. Es gibt noch 5 Fragen, so neben den persönlichen Daten, die man da beantworten muss. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schritt, dass viele Leute dann sich doch überlegen, ob sie es registrieren jetzt oder nicht.
Was hat denn noch diesen Heim-Solar-Balkon-Boom ausgelöst?
Das Wesentliche, würde ich sagen, ist der Preis. Vor ein paar Jahren gab es die mal günstig für 500 Euro, wenn man sie irgendwo als Schnäppchenangebot gesehen hat. Inzwischen kriegt man sie teilweise für unter 300 Euro. So ein Komplettpaket, was ich wirklich selber anschrauben kann und direkt auch in Betrieb nehmen kann. Ein Faktor dafür ist die Mehrwertsteuer. Normalerweise müsste ich ja, wie bei allen Produkten, die ich so kaufe aus dem Elektronikbereich, wären 19% Mehrwertsteuer drauf. Das ist aber aufgehoben worden. Also seit letztem Jahr schon fällt darauf keine Mehrwertsteuer ein. Das heißt, da kriege ich einen Rabatt von ja so 15-16% locker schon mal auf den Preis, den ich vorher hätte zahlen müssen. Und ansonsten gibt es halt mittlerweile einfach sehr viele Hersteller, die in dem Markt unterwegs sind. Das hat sie billig gemacht. Und dann haben manche das vielleicht mal bei Freunden, bei Nachbarn gesehen. Ach, guck mal, die haben so ein Ding da hängen. Traust du dich vielleicht auch mal ran? Und deswegen hat das in der letzten Zeit so zugenommen. Inzwischen sind es doppelt so viele wie letztes Jahr noch. Hm. Also das ist schon, hat schon echt einen, also Boom kann man echt sagen.
500 Euro geht eigentlich, weitere Kosten fallen da nicht an?
Wenn das so ein Komplettpaket ist, also was man braucht, ist meistens ein Halter. Je nachdem, ob man das wirklich an die Fassade schraubt oder ob man es aufs Garagendach stellt oder so. Man kann die ja nicht einfach auf den Boden legen oder so. Also die müssen irgendwie angeschraubt werden. Das sollte auch wirklich was Robustes sein. Dafür fällt noch mal ein bisschen was an. Und ansonsten gibt es noch so einen kleinen Streitpunkt. Denn man kennt das ja mit dem Stecker, ne? Dieser Schutzkontaktstecker, wie der offiziell heißt. Also das, was am Staubsauger auch dran ist, wo diese beiden Dinger da vorne, diese Metalldinger dran sind, was ich in die Steckdose stecke. Mit sowas kann ich die theoretisch anschließen, aber es gibt da so einen speziellen Stecker, wo das alles ein bisschen besser isoliert ist. Dafür brauche ich dann eine spezielle Dose. Manche sagen, das muss sein. Andere sagen, ist Quatsch, muss nicht sein, das ist ausreichend abgesichert. Da kriegst du auch keinen Schlag, wenn du da vorne einen Stecker passt, wo ja einige Angst haben vielleicht. Also das ist so ein Punkt, je nach Energieversorger könnte es sein, dass der sagt, nee, wir lassen das aber nur zu, wenn auch diese spezielle Dose dran ist.
Kann man für technische Laien wie mich einfach erklären, wie so eine Solaranlage auf dem Balkon funktioniert?
Ja, doch schon. Dann mach mal. Also in dem Paket sind in der Regel 1 bis 2 so Solarpanels drin. Die sind dann so 2 Meter groß, 1 Meter breit, also ne, so Pi mal Daumen. Halt diese schwarzen Glasplatten, diese großen, die man auch kennt von Dächern. 1 bis 2 Stück, die erzeugen den Strom. Das geht dann über ein Kabel in so ein kleines Gerät. Das heißt Wechselrichter. Das macht das dann so, bereitet das auf, dass es sozusagen ins Netz eingespeist werden kann. Und dann im einfachsten Fall ist halt wirklich ein Stecker dran, wie an jedem normalen Elektrogerät. Also wie am Staubsauger, den nehme ich, stecke den in die Steckdose und damit, zack, bin ich auf einmal Solarstromproduzent. Ich muss es dann halt noch registrieren, offiziell.
Und wie viel Strom produziert dann mein eigenes Solarkraftwerk?
Ich habe jetzt schon so viel vom Staubsauger geredet, ne? Vielleicht nehmen wir das mal als Beispiel. Also so ein Staubsauger ist ja begrenzt worden vor ein paar Jahren. Genau, der verbraucht maximal, darf ein neuer Staubsauger 900 Watt verbrauchen. Die Solaranlage darf momentan maximal einspeisen, also diese kleine Balkonsolaranlage, maximal 600 Watt. Sollen noch ein bisschen mehr werden, aber momentan 600 Watt. Das heißt, wenn der Staubsauger läuft und die Solaranlage auf voller Leistung produziert, komme ich damit noch nicht ganz hin. Das ist ja immer so ein bisschen gemittelt, ne? Ich habe ja immer so ein paar Geräte, die durchlaufen, der Kühlschrank zum Beispiel, die Tiefkühltruhe, vielleicht der Fernseher im Standby oder so. Sowas, was halt die ganze Zeit Strom zieht. Das wird darüber schon mal abgedeckt. Und dann kann man je nach Standort, je nach Sonneneinstrahlung, das ist ja auch von Ort zu Ort verschieden, wenn ein Baum davor ist, natürlich ungünstig oder so, aber wenn wir davon ausgehen, dass wirklich optimale Bedingungen sind, dann komme ich auf so 400 bis 600 Kilowattstunden, die ich im Jahr selber produzieren kann. Als Beispiel dazu 1500 Kilowattstunden, Pi mal Daumen, sagt man, verbraucht so ein Single-Haushalt. Wenn wir es in Geld umrechnen, Stromersparnis habe ich von 120 bis 200 Euro im Optimalfall. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, habe ich dieses Gerät in 3, maximal 4 Jahren auch raus.
Aber verdienen kann ich damit nichts. Also ins Netz einspeisen, das muss direkt verbraucht werden von mir selber.
Das geht ja sowieso irgendwie raus. Ne? Es geht ja ins Netz dann rein. Es bekommt halt irgendwie anders. Also Geld bekomme ich dafür nicht. Das ist ja bei den großen Solaranlagen so. Da macht man einen Vertrag mit dem Netzbetreiber, da bekommt man was. Bei den kleinen ist es nicht so. Da wird sogar ein spezieller Zähler eingerichtet mit einer sogenannten Rücklaufsperre, dass eben der Zähler nicht rückwärts läuft. Bei den alten würde das tatsächlich passieren. Wenn das Ding produziert und ich das nicht abnehme, würde mein Stromzähler rückwärts laufen. Das soll aber nicht sein.
Muss der Vermieter eigentlich zustimmen, wenn ich als Mieter so eine Solaranlage auf dem Balkon installieren will?
Bisher ja. Da ist eine Vereinfachung geplant, wobei das relativ schwammig formuliert ist im bisherigen Gesetzentwurf, dass man zwar eigentlich als Mieter einen Anspruch drauf hat, dass man sowas einrichten darf, aber wenn es dem Vermieter nicht zugemutet werden kann, ja, was ist zugemutet werden? Also das ist noch nicht so ganz klar definiert. Aber das Ganze ist gerade im parlamentarischen Verfahren. Also da werden wir sicherlich in ein paar Wochen mehr wissen und dann wird vielleicht noch ein bisschen nachjustiert. Und dann hat man möglicherweise als Mieter vielleicht auch den Anspruch.
Frank Wörner war das über den Boom bei steckerfertigen Solaranlagen. Vielen Dank. WDR 5, das Wirtschaftsmagazin. Heute vor einem Jahr sind die letzten Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus weggefallen. Aber die Folgen der Pandemie, die spüren wir immer noch. Und das gilt zum Beispiel auch für die Geschäftsreisen. Jahrzehntelang gehörten die in vielen Branchen fest zum Arbeitsalltag dazu. Aber seit Corona läuft vieles da eben digital. Vorteile liegen auf der Hand. Ein Online-Meeting ist mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Und vor allem ist es eben wesentlich günstiger als eine Präsenzveranstaltung. Die Unternehmen sparen dadurch eine Menge Geld. Aber alle, die mit Geschäftsreisen ihr Geld verdienen, die verlieren schon wichtige Einnahmen. All das wird sicherlich auch heute und morgen Thema sein, wenn die Branche beim Hotelkongress, den Kongress in Rust bei Freiburg zusammenkommt. Doch es gibt bereits Hoteliers, die sich ganz neu aufgestellt haben, wie Sebastian Moritz in einem Tagungshotel in Minden gesehen hat.
Jetzt gehen wir hier in den Wintergarten. Und ja, im Moment ist er leer. Heute Mittag stand hier noch eine U-Form von der letzten Tagung. Ansonsten ist es eigentlich ein ganz schöner Raum, der hat so 50, 60 Quadratmeter. Ja, kann man ganz gut Tagung abhalten, sei es jetzt in parlamentarischer Tischordnung oder als U-Form.
Eike Niemeyer führt euch das Hotel Lindgard in Minden. Das Haus mit gut 100 Zimmern und 4 Tagungsräumen vermarktet der Geschäftsführer als Business-Hotel. Der Fokus ganz klar, Geschäftsreisende, die hier im Idealfall nicht nur schlafen, sondern auch essen, trinken und sich zu Kongressen, Tagungen und Seminaren treffen. Vor der Corona-Pandemie war das Hotel mit den Geschäftsreisenden gut ausgelastet.
Also im Prinzip kann man sagen, als Business-Hotel sind wir unter der Woche vorrangig belegt, weniger die Wochenenden. Und da kann man sagen, dass wir im Grunde genommen von Montag bis Donnerstag eigentlich jeden Tag 1-2 Tagungen hatten.
Doch mit der Pandemie fiel diese wichtige Säule des Geschäftsmodells plötzlich weg. Selbst als Tagungen, Kongresse und Geschäftsreisen wieder möglich waren, blieb die Buchungslage mau.
Diese ganzen Tagungsanfragen, die sind ausgeblieben. Und klar, man merkt auch, die lokalen Firmen, die haben da eigene Möglichkeiten gefunden, Tagungen oder Austausch stattfinden zu lassen, sei es durch Zoom-Meetings oder vielleicht durch eigene Schulungsräumlichkeiten. Da merkt man ganz klar, dass diese Nachfrage an Tagungen ja zurückgegangen ist.
Und nicht nur in Minden hatte die Pandemie Auswirkungen auf das Tagungsgeschäft, sagt Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in NRW.
Als Konsequenz post-Corona kann man sagen, dass das kleine, in Anführungsstrichen, Tagungsgeschäft, ein halber Tag in Düsseldorf treffen, bei dem es vielleicht auch in erster Linie um eine Wissensvermittlung geht, dass es diese Art von Geschäft heute deutlich weniger gibt, als das noch vor Corona der Fall war.
Als bei Hotelier Eike Niemeyer in Minden die Tagungsgäste weniger wurden, musste ein neues Geschäftsmodell her. Eine neue Zielgruppe. Seit rund einem Jahr konzentriert sich das Hotel nun zunehmend auf Menschen aus der Stadt. Nicht als Übernachtungsgäste, sondern als Besucherinnen und Besucher des hoteleigenen Restaurants. Bisher aßen hier vor allem die Geschäftsreisenden.
Es gibt immer so eine Hemmschwelle für Ortsansässige, in ein lokales Hotel zu gehen und da ins Restaurant zu gehen. Das ist, glaube ich, in vielen Städten so.
Um das zu ändern, bekam das Hotelrestaurant zunächst einen eigenen Namen. New York, New York. Der Name soll den Fokus auf die amerikanische Küche mit Burgern und Steaks auf der Karte deutlich machen. Und auch optisch hat das zuvor eher nüchterne Hotelrestaurant inzwischen seinen eigenen Charakter bekommen.
Wir haben versucht, diesen US-amerikanischen, ich nenne das jetzt mal Steakhouse-Charakter, umzusetzen. Also wir haben komplett den Buffet-Bereich hier umgebaut. Wir sehen ja jetzt hier eine rote Backsteinwand, die es vorher nicht gab. Rustikale Eichenholztische, wo früher eine weiße Tischdecke gelegen hat.
Seit einem halben Jahr läuft der Betrieb im neuen Restaurant inzwischen. Und Geschäftsführer Eike Niemeyer ist zufrieden. Er hat sich neben den Tagungsgästen ein zweites Standbein für sein Hotel aufgebaut.
Es ging einfach darum, ein Konzept zu finden, was die größer werdenden Lücken zu füllen. Ja, das wurde gut angenommen, wird gut angenommen und genau, das hat einiges aufgefangen, kann man sagen.
So geht also ein Tagungshotel in Minden damit um, dass seit Corona weniger Geschäftsreisen gemacht werden. Heute nun beginnt der Hotelkongress in Rust und da wird das natürlich auch ein großes Thema sein. Otto Lindner ist beim Hotelverband Deutschland Vorsitzender des Vorstandes. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie ist denn die Situation allgemein in der Hotelbranche? Werden wirklich so viel weniger Geschäftsreisen gemacht, Tagungen geplant?
Man muss es differenzieren, weil es sind sehr, sehr unterschiedliche Faktoren. Wir kommen aus der brutalen Corona-Zeit. Wir haben jetzt durch die Kostensteigerungen in so ziemlich allen Bereichen natürlich zusätzliche Herausforderungen. So, und jetzt hat uns dann die Steigerung der Umsatzsteuer natürlich nicht unbedingt geholfen, wobei man, wie gesagt, es sehr, sehr differenziert beobachten muss.
Dies gilt ja auf die Hotelzimmer eigentlich nicht.
Das für die Hotelzimmer nicht, nein, da haben wir ja Gott sei Dank die 7%, aber natürlich für die Gastronomie. Wir haben jetzt bei Privatgästen natürlich, die auch von außerhalb kommen, natürlich erhebliche Einschränkungen. Aber was jetzt Geschäftsreisen anbelangt zum Beispiel, ist es ja letztendlich ein durchlaufender Posten, sodass es also für die jetzt, die können die Umsatzsteuer geltend machen, jetzt keine große Rolle spielen. Aber es gibt sehr unangenehme Begleitfaktoren, die uns schon zeigen, dass das doch ein erheblicher Faktor geworden ist.
Wenn Sie sagen, die Lage ist differenziert, was heißt denn das konkret? Sind denn auch Geschäftskunden nach der Pandemie wieder zurückgekommen?
Sie sind zurückgekommen. Auch hier muss man sehen, natürlich, ob man jetzt von Metropolen redet oder von der ländlichen Struktur. Man muss bei Geschäftsreisen sehen, ich habe gesagt es eben, dass die Umsatzsteuer natürlich zurückkommt jetzt hier in der Abrechnung. Aber wir erleben es immer mehr, dass wir also Tonnen an Müll aus den Hotelzimmern rausholen müssen, wenn sich dann unsere auch Geschäftsleute dann mit Pizzen aus dem Supermarkt oder beim Drive-In für 7% eindecken. Das ist natürlich extrem unangenehm, weil sie frequentieren dann unsere Restaurants nicht mehr in dem Maße wie früher.
Setzen die Hotels an andere Kunden jetzt und neue Konzepte?
Natürlich, also wir müssen reagieren, wir müssen preisgünstiger produzieren. Wir reden ja nicht nur alleine davon, dass jetzt der Gastronomie die Umsatzsteuer zugenommen hat, sondern wir reden von steigenden GEMA-Gebühren, wir reden von Dokumentationsverpflichtungen, der EU-Lebensmittelhygieneverordnung, Brandschutzmaßnahmen, Bundesdatenschutz und so weiter und so fort. Das heißt also, die Bürokratisierung nimmt ja in einem Maß zu, die überhaupt nicht mehr von uns zu schaffen ist. Also es ist ein bunter Strauß an katastrophalen Ereignissen, die uns in den letzten Jahren ereilt hat, die uns das Überleben unwahrscheinlich schwierig macht.
Das heißt, es sind weniger die Nachwirkungen der Corona-Krise, die sich da bemerkbar machen, sondern andere Umstände, die mit mehr Bürokratie und anderen Umständen zu tun haben.
Ja, in einem anderen Zusammenhang würde der Seemann von einem perfekten Sturm sprechen, wenn viele, viele Faktoren auf einmal auf uns einprasseln. Und den haben wir erlebt. Wir haben gedacht, dass wir Corona überstanden haben, haben es auch dank der staatlichen Unterstützung oder des Schadensersatzes, den wir erhalten haben, ganz gut geschafft. Und danach kam ein Nackenschlag nach dem anderen. Und was uns besonders wütend macht, ist natürlich, dass wir eine klare Zusage von Seiten der Politik hatten, dass die Mehrwertsteuer nicht wieder erhöht werden soll. Übrigens, was völlige Normalität ist in den meisten EU-Staaten. Nur in Deutschland zollt man uns als Branche nicht den Respekt, wie man es in anderen Ländern tut.
In dem Tagungshotel in Minden hat man das Restaurant verändert, sozusagen eigenständiger gemacht als amerikanisches Steakhouse, damit auch die Gäste aus der Umgebung kommen. Ist das ein typischer Ansatz auch für Hotels?
Jeder überlegt sich letztendlich, wie er am besten zurechtkommt. Also ob man jetzt die Öffnungszeiten reduziert, versuchen Sie mal mit einer Gruppe von 10 Leuten im ländlichen Raum mittags einen Tisch zu bekommen. Das ist so gut wie völlig unmöglich. Das heißt, Öffnungszeiten werden eingeschränkt. 5-Tage-Woche ist mittlerweile in aller Munde. Es werden Servicekonzepte verändert, wie in den Tagungshotels in Minden. Es werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um letztendlich noch produktiv, effizient arbeiten zu können. Und das in letzter Konsequenz führt natürlich leider auch dazu, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen ihre Hotels zumachen. Wir rechnen bei uns in den Verbänden mit bis zu 25% der Betriebe, die in den nächsten 1-2 Jahren schließen werden.
Was erwarten Sie von der Politik? Was muss die tun, um Ihnen zu helfen?
Also helfen ist relativ. Wirtschaftspolitik hat die höchste Aufgabe, für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen und uns eine Perspektive zu geben, unter der wir unsere wirtschaftlichen Entscheidungen treffen können. Das ist in hohem Maße jetzt hier gerade bei der Mehrwertsteuer vernachlässigt worden. Wir haben im Dezember erfahren, gegen alle Versprechungen der Politik, unser Bundeskanzler hat öffentlich gesagt, dass unter seiner Regentschaft es keine Anhebung der Mehrwertsteuer geben wird. Dies ist komplett mit Füßen getreten worden. Wir waren mit der Planung 2024 fertig, mussten alles wieder umkrempeln. Also wenn man uns klare Rahmenbedingungen gibt, die auch wettbewerbsmäßig uns mit dem Ausland gleichstellen, dann wären wir extrem glücklich. Aber jeden Tag irgendeine neue Sau durchs Dorf treiben und irgendetwas verändern, macht uns das Arbeiten natürlich schwer und frustriert natürlich auch maximal.
Otto Lindner war das vom Hotelverband Deutschland über die Lage bei den Geschäftsreisen nach der Pandemie. Heute beginnt der Hotelkongress in Rust. Dankeschön für das Gespräch. Die TUI gilt als der größte Reisekonzern der Welt und ist nun auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen. Fast 10 Jahre lang hatte die TUI-Aktie nämlich ihre Hauptnotiz in London. Ab heute soll der Börsenplatz wieder Frankfurt sein. Das hat natürlich mit dem Brexit zu tun, aber nicht nur. Von der Frankfurter Börse, Bianca von der Aue.
Das Comeback an die Börse Frankfurt als Haupthandelsplatz ist zunächst geglückt. Gleich zu Handelsbeginn hat die TUI-Aktie um mehr als 4% zugelegt. Zuvor hatten der Vorstand und einige Gäste mit Applaus und dem Läuten der traditionellen Börsenglocke die Rückkehr der TUI-Aktie von London nach Frankfurt gefeiert. Der Vorstandsvorsitzende von Europas größtem Touristikkonzern, Sebastian Ebel, erhofft sich von der Hauptnotierung der Aktie in Frankfurt mehr Wachstum.
Wir haben die große Chance, einen globalen Champion im Markt zu etablieren. Und jetzt geht es darum, auch mit der Unterstützung, die wir hier haben, als deutsches Unternehmen global zu wachsen.
Von der Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt erhofft sich der Konzern aber auch, Kosten zu sparen. Zudem bringe es regulatorische Vereinfachungen, wenn die TUI-Aktie nur noch an einem Börsenplatz gelistet ist. Die TUI ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne. Nach Angaben des Vorstandschefs hat die TUI zuletzt in Europa massiv Marktanteile gewonnen.
Was bei uns besonders dazu kommt, dass wir eigene Produkte produzieren, dass wir eigene Hotels haben, dass wir eigene Kreuzfahrtschiffe haben. Und das macht TUI einzigartig.
Das macht das Geschäftsmodell der TUI aber auch kostspielig. Schließlich müssen mehr als 400 Hotels und Resorts betrieben werden, sowie 16 eigene Kreuzfahrtschiffe und 5 Fluggesellschaften mit mehr als 130 Mittel- und Langstreckenflugzeugen. Analyst Oliver Wojan von MBW Research.
Der Wettbewerb in der Reisebranche ist hart und die Reiseveranstalter müssen mit geringen Margen leben. Das können sie aber auch ganz gut, weil wenig Kapital gebunden ist. Sie sind ja im Wesentlichen Vermittler. Und die Chancen für TUI liegen sicherlich in einer stärkeren Digitalisierung des Geschäftsmodells.
Genau das hat der Reisekonzern mit Hauptsitz in Hannover auch vor. Die TUI will verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen setzen. Denn hier droht ihr die größte Konkurrenz. Von den reinen Digitalreisevermittlern wie Booking.com oder Airbnb, die an der Börse deutlich höher bewertet werden als Europas größter Reisekonzern TUI. Analyst Wojan sieht eine Stärke der TUI, die der Konzern auch ausbauen will, die eigene Marke.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass TUI eigentlich die stärkste Marke bei den Reiseveranstaltern ist. Und TUI fängt aus meiner Sicht erst jetzt damit an, dieses Markenpotenzial voll auszuschöpfen.
Die Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt kann dabei helfen. Beobachter rechnen damit, dass die TUI bereits im Sommer in den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen aufsteigen wird, was zu noch mehr Sichtbarkeit bei Investoren führen dürfte. Allerdings ist die Aktie noch weit von ihrem Höchststand vor dem Corona-Absturz entfernt.
Die TUI-Aktie ist zurück in Frankfurt. Bianca von der Au war dabei. Und das war das Wirtschaftsmagazin mit Oliver Thoma. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
WDR 5